Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr ein Putzteam habt. Wir haben auch eins. Ich habe jetzt Donnerstagmorgen für 2 Stunden die ganze Kapelle geputzt. Und ich denke, Männer dürfen euch auch putzen, oder? Das geht bestimmt. Also ihr Männer, ihr könnt auch Klos putzen. Das geht auch. Auch nach Feierabend oder vor Feierabend, je nachdem. Ich finde das wichtig. Also ich muss das sagen, ich mache das gerne. Und als ich für die Kinder, die Räume zuständig war, für die Kinder, die haben so kleine Täfelchen und so, und die waren natürlich alle beschmiert und so, dann für mich war das ein Genuss, die Täfelchen sauber zu machen für den nächsten Sonntag und einfach daran festzuhalten, hey, da sind dann Leute, die unterrichten unsere Kinder und gebrauchen diese Tafeln, die ich sauber machen konnte. Ein Teil zum Reich Gottes. Und jetzt habe ich mal eine Frage, denkt ihr, dass das Putzen von den werten Damen hier und die Predigt heute Morgen vor Gott gleich wertvoll sind? Glaubt ihr das? Oder hat da jemand Zweifel? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Das Putzen ist wertvoller. Oh, okay. Na gut. Das muss ich erst mal verkraften. Nein. Aber ist es nicht so, ich meine, wie geht's euch denn so, dass man denkt, also publige Arbeit, Klo putzen und so, ich meine, ne? Klobrille wieder mal und so und das Pissoir. Aber wisst ihr, dass das genauso wertvoll ist vor Gott? Und ich hoffe, dass da keiner heute Morgen dran zweifelt. Denn im Grunde genommen ist unser Leben, die wir zu Jesus Christus erlöst sind, die wir neues Leben bekommen haben, ist unser Leben 24-7 ein Gottesdienst. Egal, ob du die Maggi-Nudelsuppe einrührst in den Topf oder sonst etwas machst. Zur Arbeit geht, bei SAP, keine Ahnung wo. Aber das ist wertvoll. Und ich glaube, das gibt unserem Leben, unseren Dienst, die Kleinigkeiten des Alltags, also eine Wertschätzung sondergleichen, auch wenn wir sie manchmal nicht hören und viele Dinge auch für selbstverständlich gesehen werden, aber vor dem Herrn aller Herren und König aller Könige, das ist Jesus Christus, ist jeder Dienst für ihn wertvoll. Und das macht uns Mut. Lasst uns auch gemeinsam still werden im Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir loben und wir preisen dich für deine Gnade auch in unserem Leben. Und wir danken dir, dass du da bist, Herr Jesus Christus. Du bist der Herr, du bist der Kyrios. Wir danken dir für den Gottesdienst, für dein Wort und kommen zu dir und bitten dich, öffne du unsere Herzen und Ohren für dich. Auch unsere Kinder, die du uns anvertraut hast, segne auch sie, dass sie dich früh finden, mit dir leben und aber auch erleben und fest daran halten, dass du der König bist. Um deines Namens willen. Amen. Wer von euch kennt Zweifel? Einige kennen keine, kennt ihr keine Zweifel? Ja, ich gehöre übrigens auch dazu, ich habe auch manchmal Zweifel. Habt ihr schon mal am Glauben verzweifelt? Den Glauben angezweifelt? Weil ihr gerade etwas durchmacht, was nicht eurer Lebenserwartung oder Empfindung entspricht oder so. Wo auf einmal Schwierigkeiten da sind, die nicht du verursacht hast, sondern irgendwelche andere Leute. Du hast den Eindruck, du bist irgendwie Spiegelbild irgendwelcher Menschen. Die Frage natürlich, sind alle Zweifel grundsätzlich schlecht? Nein. Wenn ihr Zweifel habt an das, was ich sage, dann müssen wir darüber sprechen. Wenn ich einen Bibelvers zitiere, der nicht dem Wort Gottes entspricht, dann sind Zweifel. Hartmut, das geht nicht. Das muss man sagen, das geht einfach nicht. Also es gibt auch gesunden Zweifel. Ja, wir Christen, die wir Jesus Christus nachfolgen, wir dürfen Zweifel haben. Wir dürfen das auch aussprechen. Nicht nur im Hauskreis, nicht in der Firma, auch in der Gemeinde. Da, wo es manchmal schlappig geht, wo wir durchhängen. Und das macht Gemeinschaft aus, dass wir da getragen werden und manchmal auch ertragen werden, wenn Geschwister von uns auch durch Zweifel notvolle Zeiten gehen. Meine selbst David, der Mann nach dem Herzen Gottes, hatte Zweifel. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich meine, prophetisch auf Christus, das wissen wir. Aber er hat es auch selber erlebt. Selbst die Menschen, die mit Jesus gelebt haben, die Wunder über Wunder erlebt haben, etliche zweifeln. Lesen wir im Matthäus-Evangelium. Zweifel sind einfach da. Bloß die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und Zweifel können dein und mein Leben bereichern, dass es vielleicht eine ganz neue Perspektive von unserem himmlischen Vater kommt. Und dass wir dann einfach staunen, wie groß unser Herr ist. In der Vorbereitung musste ich an Mutter Teresa denken. Das ist ja so eine Vorzeigefrau. Sie diente ja die Ärmsten der Armen dort in Indien und sie lebte unwahrscheinlich einfach, ganz schlicht und ergreifend. Aber sie litt unter ganz große Zweifel. Habt ihr das gewusst? Und zwar lebte sie unter diesem Zweifel der Abwesenheitserfahrung ihres Gottes. Sie hat manchmal das nicht erlebt, dass Gott immer gegenwärtig ist. Sie hat manchmal empfunden, dass Gott weit, weit weg ist. Und trotzdem hat sie weitergearbeitet. Trotzdem lernte sie in diesem Spannungsfeld Gott erleben, ja, Halleluja, Gott nicht erleben, oh Hilfe, zu leben. Sie hat nicht aufgegeben. Denn wenn wir das aufgeben, dann befinden wir uns schon in einer Anfangsspirale, die nach unten geht. Auch selbst im Jakobusbrief wird der Zweifel angesprochen und wird der Zweifler dargestellt wie eine Meereswoge, ne, die auf und ab geht, vom Winde getrieben. Und Zweifel sind dann nicht nur hier in unserem Kopf, im Verstand, auch manchmal gefühlte Zweifel. Ne? So eine leise Unzufriedenheit. Oh, die Wand ist nicht so weiß, wie ich das weiß hätte gestrichen haben. Oder, oh, der hat mich schief angeguckt. Und der hat mich gar nicht begrüßt, heute Morgen gar nicht beachtet. Und schon kommen Zweifel auf. Hat er was gegen mich? Habe ich irgendwie was Komisches oder so? Das sind menschliche Gedanken, die ganz, ganz schnell kommen, wenn man auf einmal irgendwie sich zur Seite geschoben fühlt oder so. Und das sind keine schönen Momente. Enttäuschte Erwartungen, Frustrationen, vielleicht vom eigenen Fehlverhalten, Ungewissheit, Bedenken. Und dann taucht natürlich auch die Kardinalsfrage auf. Bleiben Gottes Zusagen wirklich tragfähig? Sollte Gott gesagt haben? Das fing schon im Alten Testament an. Und so kommen die Zweifel und was hilft uns? Hilft ganz neu, auch aufs Wort Gottes zu schauen. Vielleicht denkst du, okay, bin jetzt Rentner oder was immer, so habe ich mir mein Rentnerleben nicht vorgestellt. Bist verheiratet, so habe ich mir meine Ehe auch nicht vorgestellt, nach 30 oder 40 Jahren oder mein Single-Dasein. So habe ich mir das alles nicht vorgestellt. Oder du hast sehr viel investiert, du hast dich verschenkt, du hast viel gegeben und was ist der Dank? Herzlich wenig. Auch das macht manchmal zu schaffen. Und dann kommen einfach Zweifel auf. Und das Handeln Gottes an uns wird angezweifelt. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Und dann schaust du dich um und kommst vielleicht auf diesen, ich sag's mal so, krass blöden Gedanken und denkst, ja, die anderen, die werden gesegnet, denen geht's gut, guck, die ist gesund, David, die hat mehr Geld als ich oder was weiß ich oder so. Ja, den anderen geht es gut, nur mir nicht. Stimmt das wirklich? Und dann unsere angefressene Seele, die macht dann was mit uns. Und wir erkennen dann nicht mehr die wohlwollenden Absichten, die Gott in seinem Wort uns mitgegeben hat. Und sehr schnell geraten der himmlische Vater und Jesus unter Anklage. Und ich bin kein Rechtsanwalt, aber was sagt man doch so schön? Im Zweifel für den Angeklagten. Im Zweifel, mein Thema, immer für Jesus Christus. Und bitte, fallt nicht in diesen Trugschluss hinein, euch zu vergleichen. Sei du selbst mit dem, was Gott in deinem Leben dir anvertraut hat, was er dir geschenkt hat, an Gaben und Möglichkeiten. Dieser Vers von Søren Kierkegaard, ich finde ihn so treffend. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks. Vielleicht auch das Ende deines Glücks. Und dann kommt der Anfang deiner Unzufriedenheit. Weil du es vielleicht den anderen nicht gönnst oder unzufrieden bist. Aber das ist nicht das Thema. Ähnliches habe ich vor ein paar Wochen in einem Gebetsbrief gelesen einer unserer Missionare in Südamerika und das hat mich sehr bewegt und daran möchte ich euch heute Morgen gern teilhaben. Keine Angst, wir werden das Wort Gottes auch noch betrachten, aber diese Geschichte fand ich interessant. Sarah kam viele Male zu mir, sagt die Missionarin, um sich ihren Frust von der Seele zu reden. Eine festgefahrene Situation in der Familie, Frust in der Weiterbildung, keine neue Arbeitsstelle in Sicht. Und der Gott, an den sie seit ihrer Kindheit glaubt, schweigt. Sie ist verärgert, kämpft mit Gott und mit sich selbst. Sie hinterfragt ihren bisherigen Glaubenswahrheiten. Wo ist dieser sogenannte Gott? Wenn es ihn wirklich gibt, dann soll er persönlich mit mir reden. Ich will keine frommen Sprüche hören, sagt sie. Gott soll mir zeigen, wenn er wirklich existiert. Die Frage, wie hättest du reagiert, wenn eine Person, ein Mann oder eine Frau, das dir anvertraut hätte im Gespräch? Wie hättest du reagiert? Wie hätte ich reagiert? Das ist nicht meins. Ihr Problem, was habe ich damit zu tun? Ich habe meine eigenen Sorgen. Mich hat es sehr bewegt, was die Missionarin geschrieben hat. Oft habe ich Gott weinend angefleht, Sarah nicht loszulassen und ihr auf eine Art und Weise zu begegnen, die keinen Zweifel an seiner Existenz lassen. Immer wieder habe ich Sarah ganz bewusst in Gottes Hände abgegeben und um Weisheit gebetet, sie auf der Suche nach Gott zu begleiten. Wow, das nenne ich geistlichen Tiefgang. Die Frau hat, also ohne einen Menschen auf einen hochzuheben, aber sie hat mitgetragen, mitgelitten, hat Lebenszeit geopfert, um für diese Frau in ihrer Not, ihre Freundin, zu beten. Wie gehen wir, wie gehst du wirklich mit existenziellen Zweifeln um, wenn Trauer, Krankheit, Verluste dich plagen, dich treffen? Wenn dein Glaube sich irgendwie versteckt hat, irgendwo in der Dunkelheit sich verkrochen hat und nicht mehr erfahrbar ist? Unser Predigtext heute Morgen ist ein ganz kurzer Text. Es sind nur drei Verse und diese drei Verse wollen wir dann mal gemeinsam anschauen. Aber ich denke, wenn wir Zweifel haben, ist es okay. Wir dürfen das Jesus sagen, wir dürfen das auch für unseren Freunden ausbreiten, ist kein Problem, da wo Gott dir die Freiheit gibt. Und es ist befreiend, wenn wir mal Dinge aussprechen, was uns bewegt vor anderen. Wir müssen nicht so tun, als ob alles okay ist oder so. Nein, müssen wir nicht. Was hilft uns dabei? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns mal aus dem Mittelpunkt unseres Lebens rausstellen. Der Zweifel. Und wir lassen mal Jesus reinkommen, mal sein Wort und lesen mal drüber und denken drüber nach. Was waren die Empfänger dieses Briefes? Wir werden ein paar Verse aus dem Hebräerbrief uns anschauen. Aber dazu möchte ich euch die Situation der Hebräer damals ein bisschen erklären. Die Hebräer, das waren Juden, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, als ihren Messias. Doch dann kam der Alltag, dann kamen die Sorgen, dann kamen die Nöte und die Christenverfolgung. Und wir wissen von den Ländern, wo es geschieht. Und plötzlich waren sie Außenseiter, verachtet, nicht ernst genommen, Zweifel machten sich breit, tiefer Frust. Wie sie Nachfolge Jesu erlebt haben, so haben sie sich das nicht vorgestellt. Und ihre Verzweiflung, die war so stark, dass sie im Grunde genommen, ich sage es mal so, wieder zurückgehen wollten zum alten Tempelgottesdienst. Sie wollten zurückgehen. Und weil sie zurückgehen wollten aus ihrer Frustration, hat Gott durch den Heiligen Geist einen unbekannten Schreiber beauftragt. Denn wir haben hier einen Gott, der uns sieht. Jahreslosung. Gott sieht uns. Und er hat dort die Hebräer damals gesehen und hat einen unbekannten, wer immer das war, beauftragt, diesen wunderschönen Hebräerbrief zu schreiben. Um den Geschwistern zu zeigen, hey, ihr Hebräer, bitte seid keine Hebräer mehr in dem Sinne vom Alten Testament. Denn das hat Christus alles erfüllt, den alttestamentlichen Gottesdienst zu 100%. Ihr seid des Jesus Nachfolger. Und deswegen ermutigt der Hebräerbriefschreiber die Empfänger ganz neu auf Christus zu schauen. Da heißt es hier im Kapitel 1, ich lese mal kurz vor, nachdem vor Zeiten Gott auf manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. und hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden und hat sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe. Und der Hebräerbrief schreibt aus und macht deutlich, hey, Jesus ist größer als Mose, Jesus Christus ist größer als die Engelschar. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und deswegen macht er ihn Mut, ganz neu auf Jesus zu schauen. Mal aus dem eigenen Mittelpunkt seiner Sorgen und Probleme rauszugehen und Jesus mal reinzulassen. Über sein Wort auch nachzudenken. Deswegen, verdräng deine Anfechtungen und Zweifel bitte nicht. Aber bleibe damit bitte auch nicht allein. Suche die Nähe Jesu und breite sie vor deinen guten Hirten aus, der dich kennt, der dich durch und durch kennt. Denn Jesus sieht auch dich. Kommen wir zum ersten Punkt. Wir haben Jesus, der alles für uns vollbracht hat. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, sagt der Schreiber, der den Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns festhalten am Bekenntnis. Da wir nun so einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an das Bekenntnis. Ich habe zwar kein Latein gelernt, aber ich habe mal nachgelesen, das lateinische Wort für Hohepriester heißt Pontifex, Brückenbauer. Und diesen Brückendienst zeichnet Jesus aus. Er hat die Brücke zurück für uns, für die Menschheit geschaffen, zum ewigen Vater im Himmel. Es gibt nur einen lebendigen Gott. Er, Christus, ist der Mittler. Und schon im Alten Testament leitete der Hohepriester die Gottesdienste. Und einmal im Jahr, wir wissen, am großen Versöhnungstag, musste der Hohepriester erstmal für seine eigenen Sünden ein Opfer bringen. Und dann hat er stellvertretend für das Volk auch ein Opfer gebracht. Jährlich musste dies wiederholt werden. Und der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, das ist jetzt vorbei, liebe Hebräer-Christen. Jesus hat alles erfüllt, 100%. Und somit abgelöst. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung haben wir die Vergebung der Sünden. Und durch seine Himmelfahrt ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, durch die Himmel gegangen in die Gegenwart Gottes. Dort ist er zu Rechten des Vaters und er betet auch für dich und für mich. Nicht nur für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhört, sondern dass auch dein und mein Glaube nicht aufhört. Schau mir das hohepriesterliche Gebet an. Das finde ich enorm. Zwei Worte, die mich hier ermutigen. Wir haben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir erlöst worden sind von all unserer Schuld, dann haben wir Vergebung, Gewissheit. Wir leben nicht mehr im Soll, im Minus, sondern durch die persönliche Beziehung zu Christus leben wir im Haben. Und weil wir so viel bekommen haben, Gnade, Vergebung, verschenken wir das auch weiter an andere. Behalten das nicht nur für uns. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Wir haben Frieden mit Gott. Das ist das größte Geschenk auch. Wir haben Frieden mit Gott für immer und ewig und dürfen Frieden auch haben mit anderen, soweit es an uns liegt. Und wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Und dann schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, ich bin gewiss, ich bin überzeugt. Und wie kann das irgendwie kommen, dass er das so sagt? Wir haben Jesus Christus, der es für uns vollbracht hat. Und wie sicher ist deine ewige Errettung? Bist du da ziemlich sicher oder hast du Zweifel? Und ich glaube, das Wort Gottes hilft uns. Im Grunde genommen sind drei Tatsachen, wo biblische Tatsachen, worauf unser Glaube sich stützen kann. Das erste, das Wort Gottes. Gott ist für uns in Christus. Habt ihr ein Handy dabei? Bitte holt mir euer Handy raus. Ausnahmsweise im Gottesdienst dürft ihr euer Handy rausholen. Und macht man die Kamera an und macht man ein Selfie von euch. Also nur so, nur kein Selfie machen, aber ein Selfie-Modus. Okay? Was seht ihr da? Ich sehe mich selbst. Und so wie ich bin, so wie du bist, wenn du dich gerade siehst, wenn du das Handy aufhast, so liebt dich der himmlische Vater. So wie du bist, 100%. Du musst nicht erstmal dies oder jenes tun, an Jesus glauben und er ist für dich. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Christus ist für mich, für immer und ewig. Ehrlich, er hätte viele Gründe zu sagen, Hartmut, nee, besser nicht. Nein, macht er nicht. Das ist enorm. Wahrlich, wahrlich, sagt uns die Schrift, Jesus sagt, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Also dein Glaube an deine Gewissheit deines ewigen Heiles hängt sehr stark mit dem Buch hier ab, wie du hier zu der Bibel stehst. Prägt die Bibel dein Leben? Stehst du da drüber und sagst, was angeht? Oder leben wir das, was wir vorhin gesungen haben, du bist der Töpfer, ich bin der Ton? Wenn er wirklich der Töpfer ist, dann kann er einiges mit dem Ton machen, so wie er es für richtig hält. Und dann natürlich auch das Werk Jesu am Kreuz. Vorhin gab es Geschenke, finde ich ganz toll, diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Macht weiter so. Wertschätzung ist ganz wichtig. Das vollbrachte Werk Christi am Kreuz. Als er starb, hat er gerufen, Tetelestai, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr nicht selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Damit, denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. Wer sollte uns verurteilen? Christus ist hier und der Geist Gottes besteht in unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Und dann natürlich auch das Werk seines Heiligen Geistes. Kein ich hoffe, kein ich denke, ich glaube mal, dass ich vermute mal, dass ich genug getan habe und dass ich mich immer eingebracht habe in der Gemeinde und so, das müsste doch vor Gott helfen. Nein, das hilft alles nichts, sondern wir dürfen, wenn wir an Jesus glauben, im Vertrauen, dass er unser Herr ist, dürfen wir sagen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben überhaupt mich irgendetwas scheiden kann von Jesus Christus, egal was. Nicht die Engel, nicht die guten Engel, die wollen uns nicht von Gott trennen, nicht die bösen Engel, die können uns nicht von Gott trennen, weil unser Gott ist allmächtig, er ist gegenwärtig. Und der Geist selbst bezeugt unseren Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was für eine Perspektive. Trägst du diese Gewissheit in deinem Herzen heute Morgen? Ich hoffe ja. Und wenn nicht, können wir gerne darüber reden. Oder rede mit einer Person deines Vertrauens darüber. Aber mach es fest, dass du diese Gewissheit hast. Denn die Entscheidung treffen wir hier zu Lebzeiten. Wir haben Jesus Christus, der es für uns vollbracht hat. Und das finde ich enorm. Wir haben einen festen Ankerplatz für unsere zweifelnde Seele, da wo wir zur Ruhe kommen können. Aber dieser Ankerplatz liegt nicht in uns, er liegt immer außerhalb des Schiffes, in Gott selbst und nicht in uns. Und so wollen wir immer wieder an diesem Bekenntnis festhalten. Christus für uns, wer kann gegen uns sein? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für eine Perspektive. Deswegen im Zweifel immer für Jesus. Wir haben aber nicht nur einen Herrn, der alles für uns vollbracht hat, sondern wir haben Jesus, der uns versteht. Fühlst du dich manchmal unverstanden von deiner Frau, von deinem Mann, von deinen Freunden, von deinen Eltern, von deinen Kindern? Ich kenne das Gefühl. Aber wir haben Jesus, der uns versteht. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, Zweifeln, Probleme, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch, und jetzt kommt der Unterschied, ohne Sünde. Ich weiß, es gibt harte Grenzerfahrungen, wo das Leben uns das Weinen lehrt. Also diese Tage habe ich mit einem Ehepaar gesprochen, die vor Jahren ihren Sohn verloren haben, leider durch Selbstmord. Du hast da keine Antwort drauf, auf die Frage des Leides. Selbst Hiob hat von Gott keine Antwort bekommen, warum er leiden musste. Ich denke, manchmal ist es einfach nur gut, da zu sein. Und manchmal auch mitzuweinen und dann zu fragen, darf ich für dich beten und dich segnen? Mehr haben wir nicht. Manchmal müssen wir gar nicht viel reden. Einfach da sein, ein Segen sein. Ja, es ist vieles, was uns durcheinander bringen kann. Ukraine, Israel, die Hamas, die Brutalität dieser Menschen. Was für eine Gedankenwelt steht dahinter? Was für eine Religion hängt dahinter? Was für ein Menschenbild? Was für ein Gottesbild? Müssen wir prüfen im Lichte der Bibel. Wie geht Jesus mit Menschen um? Wie gehen die Religionen mit anderen Menschen um? Das ist wichtig. Das macht uns Angst. Auch hier in Deutschland, diese Auftritte. Ich war sehr besorgt, als ich das in Berlin gesehen habe. Dachte ich, du liebe Zeit, haben wir was versäumt? Ich weiß es nicht, bin kein Politiker. Oder an die vielen Flüchtlinge. Ich meine, uns geht es ja noch gut. Meine Rente kommt jeden Monat, preis den Herrn, bin ich dankbar. Aber wenn ich an die zig Millionen denke, die schon seit 10, 15 Jahren in Flüchtlingslager leben, dann macht mir das Angst. Dann sehe ich Sorge. Was wird aus den Kindern, die keine Schule von innen gesehen haben? Da geht es uns doch gut. Sehr gut sogar im Vergleich. Und keine Frage, dass dann diese Menschen, die keine Perspektive haben in Asien oder in Afrika, dass die hierher kommen wollen. Na klar kommen Leute wegen dem Geld. Aber da kommen auch sehr, sehr viele aus purer Verzweiflung, weil es dort nichts in dem Heimatland ihrer Stadt zu holen gibt. Und dann klage ich manchmal, wie schlecht es mir geht. Im Vergleich zu den, wie viel sind es? Zig Millionen Flüchtlinge weltweit. Er hat Mitleid. Und das Wort hier Mitleid, Sympathico, bedeutet mit jemandem mitleiden. Jesus ist der, der dich kennt in deinen Lebensumständen. Er leidet mit. Trost, Trauer, Verlust, er leidet mit in unserer Schwachheit. Und er hat selbst alle Versuchungen auch erlebt. Mit dem einen Unterschied. Jesus hat nie gesündigt. Deswegen konnte er auch von den Toten auferstehen. Er hat das Opfer vollbracht für uns. Und dann können wir nur sagen, danke Herr. Danke Vater für die Erlösung. Vielleicht magst du jetzt denken, okay, Jesus war 100% Mensch, 100% Gott. Durch seine Allmacht, klar, hat er immer wieder mal an die Allmacht Gottes dran gezappt, um nicht zu sündigen. Nein. Jesus hat nicht seine Allmacht dazu gebraucht. Er war 100% Mensch. Ich habe mir die Frage gestellt, war das vielleicht auch ein Grund, dass er immer wieder mal die Gegenwart seines Vaters gesucht hat und gebetet hat, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe? Seine Sündlosigkeit war nicht Folge seiner göttlichen Natur. Er hat sich als hundertprozentiger Mensch immer dafür entschieden, nicht zu sündigen. Und da hat er Gottes Hilfe erfahren. Das finde ich enorm. Also im Zweifel immer für Jesus, der dich und der mich voll versteht. Ich muss sagen, da komme ich zur Ruhe. Da habe ich meinen Anker ausgeworfen. Egal, ob ich im Sessel sitze zu Hause oder spazieren gehe, darf ich zur Ruhe kommen. Also wir haben Christus, der alles für uns vollbracht hat. Wir haben auch Jesus, der uns versteht. Und wir haben, weil er uns versteht, wollen wir seine Gegenwart leben. Wir haben Jesus Christus, der uns immer helfen will. Ein letztes Wort aus der Schrift. Darum, heißt es hier, wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Wenn du und ich das Wort darum lesen in der Bibel, ist es gut zu fragen, warum. Und das wird in den Versen vorher und nachher oft erklärt. Und der Hebräerbriefschreiber hat das deutlich gemacht, was wir in Jesus Christus haben. Darum wollen wir mit Zuversicht, mit Freimut irgendwie in die Gegenwart Gottes kommen, ohne Zögern, ohne, ganz schlicht, ohne extravagante Worte oder tolle Gebete oder so. Nein. Wir dürfen so, wie wir sind, so wie uns der Schnabel gewachsen ist, dürfen uns auch untertränen, auch wir dürfen auch meckern in der Gegenwart Jesu. Wir können auch all den Frust rausschreien. Das ist alles möglich. Unser Gott, der hält das aus. Der hält dich und mich aus. Auch wenn du noch so böse auf ihm bist, er hält es aus. Und er hat dich dennoch lieb. Durch Jesus Christus. Das ist Evangelium. Das hat mich total neu ermutigt durch diese paar Bibelstellen, muss ich sagen. Unser Herr Jesus ist immer, immer für dich. Mag sein, dass du denkst, hab und den Satz hast du auch gesagt heute Morgen, aber es ist wahr. Wir vergessen das so schnell. Jesus ist für uns an einem Thron der Gnade. Gnade heißt hier unverdient. Ne? Da bekommen wir etwas, was du und ich niemals verdient haben. Wir haben es nicht verdient. Vergebung, Frieden, Freude, Führung durch seinen Geist, Gewissheit und ein Durchtragen. Und das finde ich enorm, dass unser Herr dann auch immer wieder einen Weg herausfindet, raus aus der Situation, raus aus der Enge, hin zu Christus. Denn im Zweifel immer für Jesus. Natürlich die Frage, wie hat jetzt Jesus im Leben von Sarah weiter gehandelt. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich lese es mal vor, ein bisschen. Auf dem Heimweg im Kleinbus wendet sich der Schaffner an Sarah. Glaubst du, dass es Gott gibt? Sarah ist irritiert und gibt nur ein schnelles Ja als Antwort. Der junge Mann erzählt einfach weiter. Du kannst in Sorgho, in La Molina, in Miraflores leben. Das sind so bessere Stadtviertel in Lima. Wenn du Gott nicht hast, bringt dir das keinen Frieden. Ich habe schon viel Geld in meinem Leben bewegt, aber es hat mir nichts gebracht. Jetzt bin ich glücklich und zufrieden, auch wenn ich nur 10 Euro am Ende des Tages nach Hause gehe. Denn ich habe Gott in meinem Herzen. Die Narben in seinem Gesicht lassen auf sein altes Leben und Drogen und Gewalt schließen. Beim Aussteigen gibt der Schaffner Sarah die Hand und hält sie fest. Er schaut sie an und sagt, wenn du Gott nicht kennst, musst du ihn suchen. Suche Gott. Nur er kann dir Frieden geben. Später erzählt Sarah, der Missionarin, wie Gott ihr hartes Herz berührt hat. Staunend und weinend höre ich ihr zu. Sarah sagte, ich dachte, dass Gott es mir schuldig ist, dass er mein Leben segnet mit all den Dingen, die ich wollte. Ich hatte doch immer mein Bestes gegeben. Jetzt verstehe ich, dass er mich wie ein Tongefäß erst zerstören musste, um mich ganz neu zu formen. Die Wut in meinem Herzen ist weg. Was für eine Befreiung. Gott hätte auf so viele und außergewöhnliche Weise zu mir reden können, aber er hat diesen Schaffner benutzt, jemand, auf den ich herabgeschaut habe, um mir zu zeigen, dass ich unwürdig bin. Ich kann nichts leisten, dass er mich segnet. Wir haben Jesus, der es für uns vollbracht hat. Wir haben Jesus, der uns versteht. Wir haben Jesus, der uns immer wieder helfen kann. Ich frage dich heute Morgen, was nimmst du ganz persönlich mit? Vielleicht denkst du, ach schön, dass Saatmann wieder da war. Übrigens komme ich gerne zu euch, ist schön bei euch, fühle mich hier wohl zu Hause, ist ganz toll. Aber was nimmst du mit für dich? Willst du irgendwas festmachen? Gehörst du zu Jesus, der alles für dich vollbracht hat? Dann freue dich in deinem Herzen und sei dankbar und sag es anderen Leuten weiter. Wenn nicht, dann mach heute den ersten Schritt und überlass dein Leben diesen Christus Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes. Du wirst staunen, was er für dich bereitet hat. Vielleicht nicht immer so, wie du es dir wünschst oder so, aber er macht es gut, sehr gut sogar. Und wir wollen, die wir Jesus kennen, wir wollen ab heute anfangen, seine Gegenwart zu leben. Ja, Herr, du bist da, du kennst mich, du hast ein volles Ja zu mir und er hat versprochen, dir und mir zu helfen. Also deswegen im Zweifel immer für Jesus. Lasst uns auch gemeinsam still werden. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, wie viel Wahrheit da herausstrahlt für uns, die wir heute in dieser Zeit leben, die ja, wo viele Menschen so weit weg leben von dir, von der Wahrheit, von deiner Gegenwart. Vieles in der Welt macht uns Angst. Wir sind unsicherer geworden. Aber danke, dass wir auf dich, Christus, den Felsen stehen dürfen. Die, die wir erlöst sind, die wir in deinen Namen glauben. Du schenkst uns Frieden und Freude und Zuversicht. Und wir danken dir, dass wir in dir so viel geschenkt bekommen haben. Danke, Herr. So wollen wir dich bitten, dass wir mit diesen Gedanken in diese Woche hineingehen, voller Zuversicht und mit Freimut immer wieder neu in deine Gegenwart zu treten. Denn du bist der auferstandene Herr und König aller Könige. Amen.